Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum heutigen Podcast. Heute ganz klar im Zeichen der Zentralbankpolitik und der Inflation. Warum ist es in Deutschland und Eurozone hohe Inflation, in den USA auch und in der Schweiz niedrig? Ja, Dirk, lass uns mit Deutschland anfangen. Die Auftragseingänge im April sind ja unerwartet stark eingebrochen. Letzte Woche die Produktionszahlen der deutschen Industrie haben dann etwas für Erleichterung gesorgt. Aber letztlich haben wir doch ja nur einen minimalen Zuwachs von 0,7% gegenüber dem Vormonatsvergleich gehabt, was deutlich unter den Markterwartungen gewesen ist. Und um es mal einzuordnen, wir sind immer noch 2% unter dem Vorjahresniveau und sogar 6,7% unterhalb des Vorpandemiewertes. Meine deutsche Wirtschaft leidet natürlich auch sehr stark unter dem Russlandkrieg und den gestiegenen Energiepreisen. Die Frage ist, wie blickst du in die Zukunft? Die OECD hat ja letzte Woche die Wachstumsprognose auch für Deutschland drastisch gesenkt für dieses Jahr von 4,1% auf 1,9%. Aus deiner Sicht gerechtfertigt diese Skepsis?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Skepsis gerechtfertigt ist. Aber wie du ja selbst schon betont hast, reden wir nicht über ein Rezessionsniveau. Das kann natürlich dann mal passieren, dass man ein, zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum abschließt. Aber das ist natürlich eine Situation, die nicht alle Kriterien einer Rezession erfüllt. Und da gehört nämlich dann dazu, dass auch der Arbeitsmarkt letzten Endes in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn man jetzt ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschaut, sehen wir ja auch, dass rund um uns herum Ökonomien, die stärker am Dienstleistungssektor hängen als Deutschland, auch sehr gut performen, sich weiterhin sehr gut entwickeln. Und deswegen ist es, glaube ich, zumindest mal aufgrund der Wirtschaftsstruktur in Deutschland relativ klar, dass wir stärker unter den internationalen Knappheiten leiden als unsere Nachbarländer. Das führt natürlich dann dazu, dass der Job der EZB nicht unbedingt einfacher wird, dadurch, dass wir hier einen relativ heterogenen Wirtschaftsraum haben.
Ja, du hast gerade gesagt, der Job der EZB wird nicht deutlich leichter, wenn man das sozusagen für die Eurozone sich anguckt. Jetzt hat die EZB ja letzte Woche quasi die Zinswende eingeläutet, die Anleihenkäufe sollen zum 1. Juli beendet werden und es wurde auch schon in Absicht gestellt, dass bei der nächsten Sitzung im Juli der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben werden könnte. Für den September wurde sogar gesagt, dass man, je nachdem wie die Inflationsaussichten sind und wenn die sich nicht verbessern, noch einen größeren Zinsschritt einplanen könnte. Die Ankündigungen haben ja dazu geführt, dass die Renditen der europäischen Staatsanleihen doch deutlich nach oben getrieben worden sind. Auf der anderen Seite konnte der Euro nur ganz kurzfristig gegen den US-Dollar an Wert gewinnen und ist dann doch wieder nachher in die Knie gegangen. Inwieweit hat dich diese Euro-US-Dollar-Bewegung überrascht und wie sieht deine Jahresendprognose für Euro-Dollar aus?
Also ich befürchte, die Euro-Stärke, die in so einem Blue-Sky-Szenario recht wahrscheinlich ist, also wenn sich hier ein paar Probleme, die wir wirtschaftlich sehen, zum Guten lösen, dass dieses Aufatmen für den Euro jetzt erstmal wieder auf Eis gelegt worden ist und wir befinden uns global in einem Risk-Off-Modus. Aktuell auch der von dir angesprochene Rentenmarkt Sell-Off ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern insbesondere auch ein US-Phänomen, da kommen wir ja gleich zu. Und solange hier der Druck gerade auf der Rentenseite anhält und das dann auch in letzten Endes die Aktienmärkte sich überträgt, haben wir ein Umfeld einer erhöhten Risikoaversion und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass der Euro eben nicht in der kurzen Frist jetzt aufholen kann. Das kann natürlich sein, dass sich das dann vielleicht im Herbst oder gegen Jahresende dann wieder etwas besser darstellt, aber momentan ist die Situation noch sehr, sehr angespannt. Und die Reaktion war wahrscheinlich so schwach und des Euros, weil wir zwar hier jetzt eine relativ klare Marschroute vorgegeben bekommen haben, dass hier jetzt die Leitzinsen angehoben werden und dass man hier restriktiv vorgehen will, aber Es gab keine Aussagen zu einer möglichen Backstop-Facility, die beispielsweise dann den europäischen Rentenmarkt, Stichwort Peripherie, stabilisieren könnte. Und da setzte aus unserer Sicht etwas Enttäuschung ein, dass hier doch relativ wenig transparent momentan vorgegangen wird. Es ist natürlich, steht wahrscheinlich auch ein Stück weit in den Sternen, ob das überhaupt von allen Mitgliedsländern gewünscht ist. Aber das war wahrscheinlich dieses leichte Enttäuschungsteil in dieser EZB-Entscheidung.
Du hast gerade gesagt, die Marschroute letztlich trotzdem etwas vorgegeben. Jetzt wird ja die EZB immer mal wieder kritisiert, dass sie zu lange zögerlich geagiert hat. Wie ist da deine Sicht drauf?
Ja, jetzt sind, wie man im Jargon so schön sagt, alle auf einmal Falken. Also jetzt scheint das Inflationsproblem erkannt worden zu sein. Das ging ja in den USA los, spätestens im November. Die EZB hat noch länger gebraucht und jetzt sind einfach die Inflationszahlen doch so hoch, dass hier versucht werden muss, sich etwas wieder vor die Kurve zu setzen. Wir glauben aber, dass es schwer sein wird, hier tatsächlich jetzt innerhalb kürzester Zeit alles nachzuholen, was da versäumt worden ist in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und solange sich hier auch die Rohstoffpreise nicht stabilisieren, haben wir, glaube ich, weiterhin ein Preisproblem. Und es wird mehr gemacht werden müssen. Aber die große Frage ist natürlich, ob das ausreichend ist.
Du hast das Preisproblem angesprochen. Wenn wir in den USA gucken, hohe Inflation 8,6%, Kerninflation über 6%. Zusätzlich jetzt noch die Stimmung der Konsumenten, gemessen von der University of Michigan, Verbrauchervertrauen auf einem 50-Jahrestief. Jetzt stehen wir ja kurz vor der nächsten Notenbanksitzung der Fed am kommenden Mittwoch. Wie glaubst du, wird die Fed auf dieses aktuelle Szenario reagieren? Werden restriktivere Töne angeschlagen?
Jay Powell ist sicherlich momentan nicht um seinen Job zu beneiden und das liegt daran, dass gerade das von dir angesprochene Konsumentenvertrauen eben genau so schwach ist, weil wir diesen massiven Preis- und Inflationsdruck haben. Also der Konsument wird zunehmend negativ beeinträchtigt von der starken Preisentwicklung. Wir hatten jetzt ja auch im nationalen Durchschnitt jetzt am Wochenende die $5 pro Gallon gesehen, also ein sehr politischer Rohstoff ja auch und ein Konsum, das ist eines der wichtigsten Konsumgüter auch für das Sentiment. Und deswegen ist es jetzt natürlich sehr spannend, ob man die Entscheidung trifft, man möchte jetzt noch stärker gegen die Inflation vorgehen, um den Konsumenten quasi wieder etwas zu beruhigen und hier auch die Kaufkraft wieder herzustellen. Oder ob man sagt, man folgt dem Markt und das reicht an sich, was momentan gepreist wird. Und dass man hier eben jetzt nicht in Richtung 75 Basispunkte pro Meeting jetzt auch die Kommunikation gestaltet. Also von daher ein sehr schwierig tatsächlich nicht erlauben kann, hier zu sehr gegen die Finanzmarktmärkte, dass das da glimpflich ausgeht am Mittwochabend.
Ja, Dirk, vielen Dank. Ich glaube, die nächsten Wochen, so wie du es gesagt hast, stehen ganz klar im Zeichen der Zentralbankpolitik und natürlich auch des Russland-Ukraine-Kriegs und der Inflation, weil letztlich gehört das auch ein wenig zusammen, wenn man die Politik der Notenbank in den nächsten Wochen weiter mit verstehen möchte. Vielen Dank, Dirk, und alles Gute.